Ja, wohin der Atem führt, Buddhas Rede über Atemachtsamkeit, Anapanasati Sutta, das ist die M118. Ich erinnere mich noch recht gut, dass in der Zeit von Januar bis März, April 1984 ich das erste Mal die mittlere Sammlung des Buddha gelesen habe. Und da muss ich notgedrungen, weil ich von vorne bis hinten das gelesen habe, auch auf Anapanasati Sutta gestoßen sein. Ich habe keinerlei Ahnung, was ich da damals davon gehalten habe, was ich begriffen habe und was nicht. Aber ich habe damals schon das Gespür gehabt, das ist etwas Besonderes. Inzwischen sind 40 Jahre vorbeigegangen. Ich habe das eine oder andere Mal immer wieder da reingeguckt, das gelesen, habe den Blick verändert und habe heute noch mehr den Eindruck, dass das etwas ganz Gewaltiges ist, sozusagen. Und das war mit ein Grund, warum ich den Vorschlag aus unseren Reihen aufgegriffen habe, dieses Thema nach einigen Jahren auch des Zögerns mal hier aufzugreifen. Und ich sage, trotz meiner längeren Beschäftigung damit, alles, was hier gesagt wird, insbesondere was von mir gesagt wird, ist und bleibt Vorläufiges. Alles, was wir über den Buddha Dhamma wissen und glauben zu wissen, ist erstmal Vorläufiges. Und ich will heute Abend nur mal das Feld sozusagen ein bisschen abstecken, in dem sich die nächsten anderthalb Tage bewegen, damit man inhaltlich ein bisschen weiß, auf was uns zu, was auf uns zukommt. Und die Frage mag zuerst mal sein, warum denn in aller Welt soll ein normaler, vernünftiger Mensch sich mit dem Atem als Meditationsobjekt beschäftigen? Warum überhaupt mit dem Atem? Und da sollte man mal sich erinnern, was der Buddha über den menschlichen Lebensprozess gesagt hat. Er hat gesagt, wenn man Leben beschreiben will, dann sind das im Grunde drei verschiedene Vorgänge, Prozesse, die miteinander verschränkt sind, aber das ausmachen, was wir menschliches Dasein nennen. Und der erste Vorgang ist die körperliche Bewegtheit, körperliche Aktivität, also der Prozess der Körperlichkeit. Der zweite Schwerpunkt, zweiter Vorgang ist der Chitta, der Herz, Herzaktivität, Gefühl und Wahrnehmung. Und das dritte ist sprachliche Aktivität, das ist das Denken und Wollen, geistige Aktivität im engeren Sinn. Und da sagt der Buddha an einer Stelle folgenden Satz: Das Ein- und Ausatmen, das ist die Gestaltung des Körpers. Mit anderen Worten, dieses Phänomen Atem ist eigentlich das, was den Körper instand setzt, da zu sein, zu agieren. Das gestaltet körperliches Dasein. Anders gesagt, Atem ist ein grundlegender körperlicher Vorgang oder der grundlegende körperliche Vorgang, aus dem alles andere weiter noch hervorgeht, wie die vegetativen Ereignisse, die sich abspielen, auch unsere körperlichen Aktivitäten, die wir sozusagen nach außen zeigen. Das ist sozusagen sekundär aus dem Atemprozess hervorgegangen. Man kann auch sagen, Atem ist im Kern die physische Hauptnahrung, die der Mensch zu sich nimmt. Und da ist es natürlich naheliegend, dass man, wenn das schon so ist, mal näher hinschaut, was hat's denn damit auf sich und welche Potenziale sind denn der hier überhaupt vorhanden. Und genau das hat der Buddha A. untersucht und B. in diese Lehrrede so gepackt, wie wir das in den nächsten Stunden noch sehen und hören werden. Diese Lehrrede im Übrigen vereinigt zwei grundsätzliche Aspekte. Auf der einen Seite lernen wir jede Menge grundsätzliche Dinge über das Leben, über den Dhamma, also über existenzielle Zusammenhänge. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass in dieser Lehrrede eine ganz genaue, präzise Beschreibung von Übungen, von Vorgehensweisen auf dem spirituellen Weg beschrieben werden. Und meine Hoffnung ist, dass wir als Teilnehmer auf eine doppelte Art und Weise profitieren, je nachdem, an welcher Stelle wir in der Praxis sind. Wenn wir meditieren, selbst Praktizierende sind, dann ist die Hoffnung, dass diese Lehrrede jede Menge an Orientierung, an Hilfen für die eigene Praxis bringt, dass wir uns da vielleicht ein bisschen anders ausrichten, das eine oder andere korrigieren oder besser verstehen. Und selbst diejenigen, die nicht meditieren, die andere Schwerpunkte in ihrer Praxis haben, können profitieren, insofern sie wissen, dass das ja eine unabdingbare Etappe auf dem spirituellen Weg ist, ob die jetzt ansteht oder später ansteht. Samadhi-Meditation ist ein unabdingbarer Teil des achtfachen Pfades. Und man kann hoffentlich aus diesem Seminar herausgehen mit etwas besserer Orientierung, besserer Anschauung, was dieses Thema anlangt. Auch an dieser Lehrrede, wie überall, sieht man die Genialität des Buddha, das gerade im Umgang mit diesem Thema. Die übliche Standardannahme ist, Atem, das ist ja jetzt nichts Besonderes. Atem, das kann jeder und macht jeder und das stimmt auch. Das ist ein alltäglicher Vorgang, den man kaum zur Kenntnis nimmt. Das Problem dabei ist, dass man Atem in der Regel als einen rein physischen Vorgang sieht. Der Körper nimmt Luft auf, Sauerstoff auf und gibt verbrauchte Gase sozusagen ab. Was aber übersehen wird, und da legt der Buddha sozusagen den Schwerpunkt, dass der Atem ein wichtiges Instrument ist, um die eigene Psyche zu verändern, die Psyche zu beeinflussen. Mit anderen Worten, der Buddha macht aus etwas Banalem, Alltäglichem, etwas Besonderem. Er macht aus einem Vehikel der Daseinsfortsetzung, der Leidensfortsetzung, ein Instrument der Leidensbeendigung. Und das ist sozusagen der Kern des Ansatzes und das ist sozusagen das Geniale auch, dass er aus den Gegebenheiten, aus den alltäglichen Gegebenheiten etwas macht, was genau diese alltäglichen Dinge transformiert. Und seine Ausführungen beginnt er mit einer, sag mal, ganz verlockenden, aussichtsreichen Prognose oder einen ermutigen Ausblick, wie man so sagt. Deshalb will ich ihn hier mal das erste Mal zu Wort kommen lassen. Er sagt, ein Ding, entfaltet und ausgebildet, verleiht große Frucht und großen Segen. Welches eine Ding, bedachtsame Ein- und Ausatmung, auf Pali Anapanasati. Und am Anfang unserer Lehrrede, der M118, habt ihr folgende Passage. Wenn die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet und geübt wird, vervollkommnet sie die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Wenn die vier Grundlagen der Achtsamkeit entfaltet und geübt werden, vervollkommnen sie die sieben Erwachensglieder. Wenn die sieben Erwachensglieder entfaltet und geübt werden, vervollkommnen sie wahres Wissen und Befreiung. Das ist ein Wort. Das muss man sich sozusagen auf der geistigen Zunge mal vergehen lassen. Weil hier in diesem kurzen Absatz nicht die wesentlichen Entwicklungsschritte auf dem geistigen Weg beschrieben sind. Der Ausgangspunkt ist die Atemachtsamkeit und der Schlusspunkt ist das Ende von Dukkha. Und wir sehen an diesen 5-6 Zeilen, dass Atemachtsamkeit eben keine isolierte Sache für sich ist, sondern sie eingebettet ist in einen wichtigen Entwicklungszyklus. Die erste Feststellung, die der Buddha hier getroffen hat, Atemachtsamkeit als Satipatthana-Übung, ist nicht auf den Körper allein beschränkt, sondern vervollkommnet alle vier Grundlagen der Achtsamkeit, alle vier Satipatthana. Wir haben es also nicht nur mit Körperatem zu tun, sondern auch mit Gefühl, mit Herzensverfassung und mit den Dhammas, mit den Erscheinungen. Aber diese vier Satipatthana-Übungen, die heute ja sehr in Mode sind, sind sozusagen auch nicht isolierte Phänomene, sondern sie haben eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte Funktion. Sie sollen nämlich die sieben Faktoren des Erwachens voranbringen, auf Vordermann bringen. Und die sieben Faktoren des Erwachens, das sagt der Name schon, das sind die Punkte der Praxis, die am Ende des achtfachen Pfades stehen, die dann unmittelbar zum Ausgang führen. Und diese siebene Reihe fängt an mit rechter Achtsamkeit, Sati, Nummer 7 des Achtpfades, und endet mit Upekkha, Gleichmut, das ist sozusagen der Gipfelpunkt von Samadhi, dem achten Pfadglied. Da sehen wir, wo das Ganze hinausläuft. Das heißt, Atemachtsamkeit vereinigt dann auch zwei Grundströme der Meditation, Ruhe und Einsicht, Samatha und Vipassana, was oft als ja, gegensätzliches Vorgehen oder gegensätzliche Praxis betrachtet wird, aber hier in dieser Lehrrede zusammengeführt wird. Mit anderen Worten, Satipatthana, Atemachtsamkeit, ist ein entscheidendes Medium für Sammlung, Einsicht und Befreiung. Das sind die natürlichen Schritte, die sich aus dieser Übung heraus entwickeln. Warum ist das so? Weil Atemachtsamkeit das Herz still macht, Herzensfrieden herbeiführt, Herzensfrieden die Notwendigkeit ist, die Grundlage ist, dass Einsicht auftaucht, das tiefe, intuitive Erfassen von Realität und das wiederum die Befreiung, das Ende von Dukkha einleitet. Also ihr merkt, wir bewegen uns hier in Räumen, die uns vielleicht noch zu groß erscheinen, um sie wirklich auszufüllen. Aber es ist gut mal zu wissen, wie weit und wie tief denn die Lehre des Buddha ist, dass wir auch ahnen, dass wir nicht zu früh aufhören und meinten, wir hätten schon alles erledigt. Ist nicht der Fall. Jetzt will ich das Thema Atem noch mal ansprechen, damit wir auch ein bisschen Gespür kriegen, was das überhaupt ist. Und mal gucken, welche Potenziale im Einzelnen der Buddha da im Auge hat. Die zentrale Aussage, die ihr bitte behalten sollt, ist, dass der Atem eine Art Mittlerstellung hat. Der Atem ist ein Bindeglied zwischen Außen und Innen. Weil jeder Atemzug verbindet tatsächlich Ich und Welt. Das ist ein permanenter Austausch. Und diese Mittlerstellung des Atems bezieht sich auch auf das Verhältnis von Körper und Geist. Weil Atem ist noch etwas Physisches, aber das Feinste, was an Physischem überhaupt da ist und damit dem Geist am nächsten. Und diese Scharnierfunktion, diese Nähe nach beiden Seiten zu dem rein grob physischen und zu dem geistig, zu dem psychischen, diese Mittlerstelle ist das, was wir als Ansatzpunkt für die Praxis sozusagen betrachten können. Und der Atem hat noch eine weitere Doppelgesichtigkeit, weil er auf der einen Seite ein automatischer Vorgang ist, man muss sich nicht drum kümmern, es tut's von allein. Auf der anderen Seite aber auch etwas ist, was man gezielt bewusst tut, willentlich machen kann. Das heißt, auf der einen Seite haben wir Autopilot und auf der anderen Seite kann man diesen Prozess des Ein- und Ausatmens auch benutzen, um ganz gezielt sowohl auf den Körper einzuwirken, als auch auf die Psyche einzuwirken. Und darauf gehe ich morgen nochmal näher ein, natürlich. Darüber hinaus hat der Atem noch eine ganze Reihe von anderen ganz praktischen Vorteilen. Der Atem ist praktisch für jeden Menschen brauchbar. Jeder kann dieses Objekt der Meditation nutzen, muss nicht, aber kann. Dann ist der Atem immer und überall verfügbar. Man muss nirgends hinfahren, um zu meditieren. Man muss nichts kaufen. Man muss auf nichts warten. Man muss nichts dafür bezahlen. Atem ist immer sozusagen verfügbar und da. Und im Gegensatz zu manchen anderen Methoden ist diese Atemmeditation auch harmlos. Also man kann nicht wirklich etwas verkehrt machen oder was Gefährliches tun. Mit anderen Worten, wir haben vielleicht ein bisschen eine Ahnung bekommen, dass der Atem ein wichtiges Steuerelement ist. Man kann ihn nutzen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Einflussmöglichkeiten haben wir damit in die Hand gekriegt. Das kann man zunächst mal vordergründig sehen und sagt, was hat das denn für eine Auswirkung auf unseren Körper? Und dann kann man zunächst sicher feststellen, ja, Atemmeditation hilft, den Körper zu beruhigen, die Organfunktionen zu harmonisieren, trägt damit zur Gesundheit und zum Wohlbefinden bei. Alles gut, alles wichtig, schön, ist aber eher ein Nebeneffekt. Das Hauptthema, der Hauptaspekt ist natürlich, welche Rolle spielt der Atem im Zusammenhang mit Dhamma? Wir sind ja sozusagen buddhistisch orientierte Menschen und wollen wissen, was hat's damit zu tun? Und da sage ich nochmal, ist Thema der folgenden Vorträge, dass der Atem ein wichtiges Instrument ist, mit der eigenen Psyche umzugehen, die eigene Psyche auf ein anderes, besseres, höheres Niveau zu heben. Das heißt, dass wir durch die Atemmeditation uns besser kennenlernen. Wir merken erstmal, was in unserem Geist vorgeht. Wir werden feststellen oder können feststellen, dass es da jede Menge von subtilen Vorgängen gibt, die uns bestimmen, von denen wir gar keine Ahnung haben. Das wird erstmal deutlich. Uns wird deutlich, welche psychischen Macken wir haben, welche Mängel wir haben, mit denen wir umzugehen haben. Und es wird auch möglich zu sehen, welche Potenziale dieser menschliche Geist besitzt, von denen wir keine Ahnung haben, die aber uns zugänglich sind. Die Strategie, die der Buddha sieht, ist in etwa so: Beruhigung des Atems, Beruhigung des Körpers, Beruhigung des Geistes. Das sind die Schritte. Und Beruhigung des Geistes, ich habe das vorhin Herzensfrieden genannt, oder Samadhi genannt, das ist die Tür praktisch, die uns eine andere Dimension von Erfahrungen eröffnen kann. Eine Dimension, die weit ab des normalen Menschlichen ist. Kommen subtile geistige Aktivitäten zutage? Intentionen, die wir haben, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie haben, ja? Aber auch Fähigkeiten und Möglichkeiten, die wir auch nicht kennen, die uns aber hier sozusagen präsentiert werden. Und die Fernziele will ich auch nochmal nennen in den Worten des Buddha, damit ihr nicht mir glauben müsst, macht er so und so nicht, sondern guckt, was sind denn die Aussagen des Buddha dazu? Also die Fernziele. Und das sind gute Aussichten, die im Satipatthana Sutta genannt sind. Da heißt es, diese Übung führt zur Läuterung der Wesen, zum Untergang von Schmerz und Gram, zur Verwirklichung Nibbana. Das ist ein Ziel. Oder an anderer Stelle wird gesagt, eine von zwei Früchten sind zu erwarten. Letztendliche Erkenntnis, das ist ein Synonym für Nirvana, oder Nichtwiederkehr. Das ist schon etwas Motivierendes. Also wir haben hier nicht mit etwas Billiges vom Jahrmarkt zu tun, sondern wirklich, überlegt, wie er es formuliert. Und der Atem ist gerade sozusagen das Instrument, das zum Kern des Problems führt und auch die Lösungen anbietet. Warum? Das ist eine tiefe Erkenntnis des Buddha, die allzu oft übersehen wird. Der Wachte sagt, existenzielle Probleme kann man nur innen lösen, weil die Gründe dafür auch nur innen sind. Sie sind nicht in der Welt zu suchen. Der Buddha sagt nicht, da draußen in der Welt sind die Ursachen dafür, dass es Dukkha gibt, sondern sie sind hier. Und er nennt die zwei Stichworte, warum die hier sind, Unwissen und Durst. Und wenn die Probleme hier sind, müssen sie auch hier gelöst werden. Also das heißt, die Problemlösung ist eine Lösung, die auf der psychischen Ebene stattfindet. Und schon sind wir wieder beim Atem, der zum Kern des Problems führt. Im Übrigen sollten wir uns daran erinnern, dass der Buddha selbst auf diesem Wege Buddhaschaft erreicht hat. Also er als Bodhisattva hat ja viele Versuche unternommen, wie kann ich die existenzielle Problematik lösen, und ist letztendlich über diese Art und Weise des Vorgehens an sein Ziel gelangt. Da will ich Ihnen auch aus seiner Autobiografie nochmal erzählen. Auch ich habe noch vor dem vollen Erwachen, als noch nicht vollkommen Erwachter, Erwachen erst Erringender, häufig in diesem Verweilen verweilt. Häufig in diesem Verweilen verweilend wurde mein Herz von den Trieben erlöst. Sagt er von sich, der Buddha war ein Mensch, wir sind Menschen und wir haben noch, anders als er, auch Anleitung dazu. Das heißt, wir können uns durchaus angesprochen fühlen, dass das auch was für uns als Menschen ist. Also alles in allem, glaube ich, sind das erstmal genug Gründe, um zu sagen, wir nehmen uns den Tag morgen und am Sonntag noch mal vor, diese Lehre uns im Detail anzugucken. Und es ist leicht auch ein bisschen schon klar geworden, warum diese Lehre so bekannt ist und warum sie auch diese hohe Wertschätzung hat. Ihr könnt euch vorstellen, dass eine gründliche Betrachtung dieser Lehrrede mit vielen, vielen Details behaftet ist. Das liegt in der Natur der Sache. Die kann man sich nicht alle merken. So, die muss man sich auch nicht alle merken, aber es ist gut, wenn man wenigstens sozusagen ein Gefühl für die Thematik hat und danach entscheiden kann, interessiert mich das weiter oder sage ich, gut, in 10 Jahren komme ich mal drauf wieder zurück. Wir sollten es zumindest mal merken, Achtung, da ist was Relevantes, und aufheben den Zeitpunkt, wann es relevant wird für einen selbst. Ja. Also Motivation und Orientierung kann man hier hoffentlich mitkriegen. Auch, wie gesagt, wenn man sich nicht alle Details merken muss. Und wichtig sollte auch sein, die Einsicht, dass das Studium dieser Lehrrede nicht das Ziel uns vor Augen, nein, es führt uns das Ziel wohl vor Augen, das ja, aber bringt uns nicht an das Ziel, sondern das Ziel kann man dann eben nur über die Praxis erreichen. Letzter inhaltlicher Punkt, für diejenigen, die gern was erleben, ja, die kommen vielleicht auf die Idee zu denken, ach, Atem, also gibt's noch etwas, was langweiliger ist als Atem? Kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen. Eine Stunde, zwei, drei, weiß ich wie viele Stunden am Tag in der Woche, sich mit dem Atem zu beschäftigen. Schläft man doch ein. So. Falsch. Ja? Ich sage euch, garantiere euch, der Buddha würde das noch besser können als ich, die Beschäftigung mit dem Atem ist etwas höchst Spannendes. Etwas höchst Interessantes. Ihr glaubt nicht, was da alles drinsteckt. Und das Zweite, von Langeweile keine Spur. Wenn man mal ein bisschen sozusagen reinkommt, bekommt man wenigstens mal eine Ahnung, was das auch auf der Gefühlsseite bedeutet. Atemmeditation, Atembetrachtung ist keine langweilige Sache, sondern ab einem bestimmten Zeitpunkt etwas, wofür man alles andere gerne lässt. Das ist jetzt eine Versprechung, aber das nur auch als eine Motivation, nicht zu denken, ach, noch eine Pflichtaufgabe, ich habe schon so viele Pflichtaufgaben, ich will nicht noch eine dazu. Vielleicht am Anfang. Das ist wie bei allem, wenn man sich erstmal eingewöhnen muss und Fuß fassen muss. Aber mit Fortschreiten der Erfahrung und der Übung tut sich etwas auf, was ihr nicht bereuen werdet. So, letzter Punkt. Mir ist völlig klar, dass die Lehrrede selbst und auch unsere Beschäftigung mit dem Thema mit hohen Ansprüchen verbunden ist. Das liegt in der Natur der Sache. Ich sage aber auch, und das habe ich schon angedeutet, die Beschäftigung damit lohnt. Wenn nicht heute, wenn nicht morgen, aber insgesamt lohnt sich die Beschäftigung. So, nun kann es sein, dass diese zwei Tage mit dieser Lehrrede Anapanasati Sutta entweder für euch eine Zumutung ist oder eine Offenbarung ist oder, und das ist wahrscheinlicher, irgendwo dazwischen. Und ich, jetzt wollte ich euch bitten, einfach dabei zu bleiben, mitzumachen, aber ich nehme an, ihr habt alle bezahlt, deshalb macht es dann eh. Also die zwei Tage kriegen wir rum. Und wenn es mir gelingt, konzentriert zu bleiben, und wenn es euch gelingt, konzentriert zu bleiben, glaube ich, kann auch was rumkommen. Jetzt will ich noch was verteilen, weil ich hin und her überlegt, wie machen wir das mit dieser Lehrrede? Weil wenn man die 7,5 Seiten da vor sich hat, weiß man oft gar nicht, wo ist denn der Anfang, wo ist die Mitte, wo ist das Ende. Man findet da irgendwo gar keinen rechten Halt. Deshalb war meine erste Idee, diese Lehrrede so ein bisschen einzudampfen, damit man die Grundstrukturen besser überblickt. Und dann dachte ich, das musste noch mal eindampfen, damit es sozusagen auf eine Seite das Ganze hat. Ja. So, und das habe ich auch jetzt noch mal gemacht. Das werde ich noch mal verteilen. Das sieht so aus, ist sogar ein bisschen farbig unterlegt. Ja. Und vielleicht könnt ihr das so als Art Fahrplan immer mal im Auge behalten. Das seht ihr nämlich, an welchen Stationen der Zug hält und welche Station welche Besonderheit hat. Ja, mit den wichtigsten Begriffen in den wichtigsten Farben sozusagen unterschieden, damit man etwas bessere Orientierung hat. Das verteile ich noch. Und ansonsten werden wir ab morgen früh, ab 9 Uhr, in die Materie einsteigen, sprich uns mit der Lehrrede selbst beschäftigen. Jetzt danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit.